Ja, wer in unser Gemeindeblatt hineingeschaut hat, da heißt es heute freie Predigt und Brüder. Also ich bin der Bruder und die Predigt ist etwas, worüber ich in der letzten Zeit viel nachgedacht habe. Und da möchte ich euch einfach auch teilhaben lassen. Das Ganze begann mit der Klausur in Olladingen. Da sind sie, die drei, nicht unbedingt die drei von der Tankstelle, aber die drei Ältesten der Gemeinde hier in Grassau, Hans, Epps und ich. Bei unserer ältesten Klausur, also wir haben die nicht im Freien abgehalten, das war bei einem Spaziergang. Ich empfand es als eine sehr, sehr gesegnete Zeit. Wir konnten im Zeitraum von Freitag 9 Uhr bis Sonntag 14 Uhr uns ausgiebig austauschen und zusammen zu unserem Gott beten. Wenn wir eben zu unseren regelmäßigen Ältestentreffen eben uns begegnen, dann ist oft die Tagesordnung vorherrschend. Also da war es längere Zeit gewesen, bis Hans einmal den Gedanken hatte, wir wollen doch noch viel mehr dafür beten. Und jetzt haben wir das fast halbe-halbe. Wir beten für die Gemeinde und dann reden wir auch zusammen. Aber hier in dieser Zeit konnten wir auch Freundschaft pflegen. Und das war sicherlich für jeden sehr kostbar. In diesen Treffen haben wir auch für euch gebetet und über ein spezielles Thema auch gesprochen, über Konflikte. Ja, es soll also sowas geben. Konflikte im mitmenschlichen Bereich und im theologischen Bereich, was ja wahrscheinlich auch so manches so überschneidend ist. Und wie ist es möglich, Konflikte im theologischen Bereich zu überwinden? Dazu werden wir eine Gemeindestunde haben, nicht die heute, keine Sorge, sondern wahrscheinlich die dann darauf folgt. Mir selbst wurde bei diesem Thema, als ich über Konflikte nachgedacht habe, auch so manche Augen geöffnet. Aber was wir in dieser Zeit auch noch machten, war, wir tauschten uns über unsere stille Zeit aus. Stille Zeit bedeutet, wer das noch nicht so mitgekriegt hat, dass man eine besondere Zeit reserviert, indem man zu Gott betet und sein Wort liest und Gott um seine Gnade bittet, dass er möge uns sein Wort aufschließen. Und was mir dabei aufgefallen ist, das möchte ich euch da weitergeben. Also, gut. Das Thema für heute besteht aus zwei Worten. Warum? Und dennoch, also diese beiden. Den Untertitel könnt ihr auch lesen, was mir beim Bibellesen im Blick auf unsere Gemeinde auffiel. Ich hatte in meiner bewussten Zeit mit Gott den Psalm 44 gelesen. Und ich ging wie gewohnt daran, dass ich erst gebetet habe und danach einfach diesen Psalm durchlas. Und je weiter ich gelesen habe, je merkwürdiger und seltsamer kam er mir vor. Aber hört selbst, ihr könnt es auch lesen. Also, 44. Da heißt es: Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs, ein Maskil. O Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Väter haben es uns erzählt, was du für Taten getan hast zu ihrer Zeit in den Tagen der Vorzeit. Du hast mit deiner Hand die Heidenvölker vertrieben, sie aber gepflanzt. Du hast Völker zerschmettert, sie aber ausgebreitet. Denn nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land gewonnen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine rechte Hand und dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Du bist derselbe, mein König, oh Gott. Gebiete du Rettung für Jakob. Durch dich wollen wir unsere Feinde niederstoßen. In deinem Namen wollen wir unsere Widersacher zertreten. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du rettest uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. In Gott rühmen wir uns alle Tage und deinem Namen loben wir ewiglich. Und doch hast du uns verworfen und zu Schanden werden lassen und bist nicht ausgezogen mit unseren Heerscharen. Du hast uns zurückweichen lassen vor dem Feind und die uns hassen, haben sich Beute geraubt. Du hast uns wie Schafe zum Fraß hingegeben und hast uns unter die Heiden zerstreut. Du hast dein Volk um ein Geringes verkauft und hast nicht viel dafür verlangt. Du hast uns der Beschimpfung unserer Nachbarn ausgesetzt, dem Spott und Hohn derer, die uns umgeben. Du hast uns zum Sprichwort unter den Heiden gemacht, dass die Völker den Kopf über uns schütteln. Alle Tage ist meine Schmach vor mir und Scham bedeckt mein Angesicht. Wegen der Stimme des Spötters und Lästerers, wegen des Feindes, des Rachgierigen, dies alles ist über uns gekommen. Und doch haben wir dich nicht vergessen und treulos gehandelt gegen deinen Bund. Unser Herz hat sich nicht zurückgewandt. Noch sind unsere Schritte abgewichen von deinem Pfad. Dennoch hast du uns zermalmt am Ort der Schakale und uns im Tod mit Todesschatten bedeckt. Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen und unsere Hände ausgestreckt zu einem fremden Gott, so würde Gott das nicht erforschen? Er kennt ja die Geheimnisse des Herzens. Ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Herr, erhebe dich. Warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrängnis? Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt und unser Leib klebt am Erdboden. Mache dich auf und komm uns zu Hilfe und erlöse uns mit deiner Gnade willen. Tja, als ich das gelesen habe, weiß nicht, wie es euch ging, dass ihr das jetzt gehört habt. Damit endet der Psalm. Was fällt auf? Hier das Rote. Sie sind ein Volk, das die großen Taten Gottes von ihren Vätern erzählt bekommen haben und sind darüber sehr erstaunt. Dann vertraut der Sänger nun auch diesem großen Gott, der doch der gleiche ist wie bei seinen Vätern. Das ist doch der gleiche. Gott soll doch auch jetzt Israel erretten. Ein Israel, das doch jeden Tag Gott rühmt und ihn lobt. So sagt er das. Aber das erleben sie nicht. Sie erleben, so von ihrer Sicht, dass Gott sie verworfen und billig verkauft hat. Sie werden von den Feinden gefressen und ausgeraubt. Und das erleben sie, obwohl sie nicht treulos gehandelt haben oder Gott vergessen hätten. Es fällt ihnen besonders hart auf, dass trotz ihres guten Lebens Gott sie mit dem Todesschatten bedeckt, das heißt, sie sterben. Und dann erkennen sie noch, dass sie das alles auch erleben, weil sie gläubig sind. Sie werden, weil sie das Volk Gottes sind, geschlachtet. Also, sie sind Gott treu und Gott lässt zu, dass die Feinde sie drangsalieren und töten. Könnt ihr euch vorstellen, wie es mir beim Bibellesen erging? Natürlich kann man in einer warmen Stube vor einer aufgeschlagenen Bibel sich tiefe Gedanken machen. Gedanken wie zum Beispiel auch die Freunde beim Hiob. Da sagte zum Beispiel der Eliphas zu ihm: Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen? Und wo wurden Rechtschaffende vertilgt? Überleg doch selbst mal, Hiob, ne? So viel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Na, Hiob, du musst schon schuld an deiner Lage sein. Und hatte Eliphas recht, als er das gesagt hat? Wer Hiob gelesen hat, der weiß es. Aber durchlebe jetzt mal die Not. Durchlebe dies auch mal als Volk. Durchlebe dies mal als Gemeinde. Sicher, wir als kleine Gemeinde hier in Grassau haben das nicht so krass erlebt. Aber wisst ihr, da in Ollerding kamen mir dann auch auf einmal seltsame Gedanken. Es war gerade die Zeit, als ich mitbekommen habe, dass ein Grassauer Auto einen Unfall hatte. Vor 2 Jahren war die Sache mit Peter geschehen. Ein junger Mann, der Gott mit ganzem Herzen dienen wollte, kann heute noch nicht sprechen, gehen oder sich selbst versorgen. Als wir Anfang 2014 mit der Gemeindegründung gestartet haben, haben wir ein Wunder nach dem anderen erlebt. Wir merkten richtig den Aufwind, den Gott dadurch uns gab. Es war das Wunder unserer Zusammenführung aus unterschiedlichen Gemeinden und unterschiedlichen Prägungen und unterschiedlichen Lehrauffassungen. Und das Wunder ist geschehen, dass wir wirklich zusammenkamen. Dann das Wunder des gemeinsamen Weges und der großen Bereitschaft, der Hingabe und der Mitarbeit. Dann das Wunder der offenen Türen. Der offenen Türen in unserer Gegend. Niemand, weder die Marktgemeinde noch irgendwelche geistlichen Würdenträger haben uns gehindert, sondern sogar eher ermutigt. Wir konnten voranschreiten. Auch das Wunder für Kirsten und mich ganz persönlich. Wir konnten hier eine Wohnung und Arbeit finden und zwar zur rechten Zeit. Ich konnte so lange arbeitslos zum Beispiel sein, bis die Sache mit dem Verein durch war, der Vereinsgründung und auch die Gemeindeordnung abgeschlossen war. Dann das Wunder der Anmietung der Räume, welches eine eigene und ganz erstaunliche Sache ist. Dann auch das Wunder des guten Starts. Hier ein Bild von der ersten Gemeindefreizeit. Wir müssen nicht wie Psalm 44 die Generation vor uns fragen. Wir haben die Wunder Gottes selbst erlebt. Wir haben erlebt, wie die Türen aufgegangen sind. Wir haben erlebt, wie Gott uns zusammenführte, uns gemeinsam ausrichtete. Und dieses Zeugnis ging weit über unsere Grenzen hinweg. Bei vielen Gesprächen, die ich mit Glaubensgeschwistern führte, ja, hunderte von Kilometern hier weg, ja, in Lübeck zum Beispiel, ja, merkte ich, wie über die Taten Gottes man sich freute, die hier in Grassau passierten. Und ich freute mich mit. Aber mir kam es vor, als die Sache mit Peter dann geschah, gingen wir als Gemeinde langsam einen immer mühsameren Weg. Geschwister verließen uns. Andere kamen schon sehr krank oder wurden hier sehr krank und eine Schwester starb. Das Miteinander nahm auch ab, siehe Kalender, Aktion. Hauskreise mussten eingestellt werden. Die Menschen aus dem Asylantenheim kommen auch nur noch selten. Es kam zur Einstellung zum Beispiel unseres Übersetzungsdienstes, den wir heute auch so gar nicht mehr stemmen könnten. Sicher kamen auch liebe Geschwister dazu, auch solche, die in den letzten Jahren zum Glauben kamen. Also ich habe mit Birgit gesprochen, sie ist jetzt 2 oder 2,5 Jahre gläubig. Cesa ist auch noch nicht so lange gläubig und auch Armando auch noch nicht so lange gläubig, hat alles irgendwo ein bisschen mit uns zu tun. Wir hatten schöne Tage auch erlebt, die Hochzeit von Daneses, ja. Aber die Tendenz war und ist bis heute rückläufig. Die Bibelausstellung konnten wir noch als Gemeinde durchführen. Die Weltreligionausstellung schaffen wir nicht mehr. So nicht. Mit welchem Ziel sind wir denn angetreten? Hier unsere Präambel. Das, was wir vor allem setzten. Da heißt es, unser gemeinsames Anliegen ist es, Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen. Menschen zu hingegebenen Jüngern Jesu zu machen, biblischen Gemeindebau zu fördern und unseren Beitrag zur Evangelisation unserer Region und der ganzen Welt zu leisten. Wenn das so ist, dass wir das so im Blick haben, das wollen wir gerne. Warum gibt es Krankheit, Unfall und Tod bei uns? Warum bläst uns der Wind so beständig entgegen? Frage ist natürlich, will Gott uns etwas zeigen? Dass Gott Not schickt, um seinem Volk etwas zu zeigen, das lesen wir zum Beispiel im Jakobusbrief. Da heißt es, ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen, ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und da habe ich auch überlegt, so tun wir denn das? Begehren wir etwas in böser, in übler Absicht? Gibt es unter uns Leute, die böse Absichten haben bezüglich des Reiches Gottes? Bin ich's? Mir ist in dieser Weise da nichts bekannt, dass Gott zu diesen Maßnahmen greifen müsse. Sicher gibt es da und dort Reibereien und Konflikte, aber die sind nicht größer wie die bei den Jüngern, die damals bei dem Herrn Jesus waren. Gott will vielleicht durch uns anderen Personen etwas zeigen, das kann ja auch sein. Da heißt es im Johannesevangelium, und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind von Geburt an war, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat denn da gesündigt, so dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Da leidet jemand und andere sollen dabei sehen, wie Gott handelt. Den Leuten im Psalm 44 ist Gottes Handeln unverständlich. Und so geht es auch mir. Beim weiteren Nachdenken fiel mir dann Psalm 73 ein. Und das ist so interessant, dass eben der Frank diesen auch hatte und heute Morgen der Jochen. Meist nicht. Drei Leute in kurzer Zeit, obwohl die Bibel sehr dick ist. Man hätte auch was anderes nehmen können. Da heißt es, ab Vers 2, Asaf schreibt, ich aber fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Der Psalmschreiber schaut auf die Umstände und wird deprimiert. Er sieht es sicherlich viel schwärzer, wie es in Wirklichkeit ist, aber so empfindet er das. Er kann es nicht verstehen, dass es so einen großen Unterschied gibt. Denen, die nicht an Gott glauben, geht es super gut. Und ja, es scheint, dass Gott gerade ihr Leben mit Wohlstand und Gesundheit segnet, die, die gar nicht beten. Sie sind so sicher und so übermütig. Gerade diejenigen, die sich bewusst Gott abwenden und Gott abtun, erleben nicht mal die natürliche Plage eines jeden Sterbenden. Ja? Das empfindet er. Gottlosigkeit als fröhliches und übermütiges Gegenbild für den Frommen. Welche Gedanken hat nun der Psalmschreiber? Wie kommt er damit zurecht? Er schreibt weiter. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Im Gegensatz zu den anderen. Ich glaube, dass man das gar nicht groß kommentieren muss. Der Text spricht für sich. Verstehen wir den Schreiber? diesen gläubigen Mann. Aber dann trifft er eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist wichtig für jeden von uns, für mich wichtig. Dann heißt es weiter, und so sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Selbst konnte er es nicht. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende achtete. Er geht ins Heiligtum, er naht sich trotz allem zu Gott. Trotz allem, obwohl er diese Not erlebt hat und die ihn so runterzieht, sagt er nicht, ich wende mich von Gott ab, sondern er wendet sich gerade jetzt Gott zu. Er schaut auf das, was Gott schon getan hat. Und dieser, sein Gott, hat ihm den alttestamentlich Gläubigen durch Opfer und Priesterdienst Vergebung und Gemeinschaft angeboten. Gott hat durch das Allerheiligste in der Stiftshütte gezeigt, ich will bei dir wohnen. Ich will dir nah sein. Ich will dein Gott sein. Und du sollst mein Sohn sein. Sein bewusster Gang zum Heiligtum änderte absolut nichts an seiner äußeren Situation. Aber dies änderte alles mal grundsätzlich in seinem Leben. Er selbst wurde verändert. Was schreibt er dann weiter im Rückblick? Was ging dann in seinem Herzen vor? Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Im Rückblick sah er die ganze Verbitterung, die er in seinem Herzen schon hatte, weil er Gott nicht verstand, weil er seine Wege für sein Leben nicht kapierte. Und wie bewertete er das? Es war große Dummheit. Ich verhielt mich nicht wie ein Gläubiger, sondern wie ein Tier, das von Gott gar nichts weiß. Durch seinen bewussten Gang in die Nähe Gottes konnte er aber dann auch sagen, und das hängt alles mit der Entscheidung zusammen, gehe ich zu Gott, will ich ihn. Und dann sagte er weiter, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, und das kann passieren bei dem Gläubigen, Leib und Seele vergehen, ja, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Ganz deutlich macht er hier, ich werde mich nicht abwenden, nicht zurückziehen, nicht aufgeben, nicht untreu werden. Ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir mit der Gewissheit, dass du mich hältst. Und dass du mich leitest und dass du mich nach dem allem in Herrlichkeit aufnimmst. Wenn ich so überlege, was wirklich zählt, was ist denn im Himmel wirklich wichtig? Was ist denn auf der Erde wirklich begehrenswert? Wenn ich wirklich darüber nachdenke, dann ist doch ohne dich mein Gott alles leer. Liebe Geschwister, wir brauchen in unserem Glauben nicht an das alttestamentliche Heiligtum zuerst zu denken, sondern wir können tiefer und weiter sehen. Wir können an unseren Herrn Jesus uns halten, an eine Person. Da heißt es im Hebräer Kapitel 12, Abvers 1, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe vorher gerade mit einer Glaubensschwester gesprochen, die sagte, ja, also am Anfang meines Lebens mit dem Herrn Jesus war alles so leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es war so schön, ja. Das war so wie, naja, alles hat Gott so geregelt und ich kann schön auf dieser Welt gehen. Habe ich ihr dann einen Spruch gesagt, den ich selbst von weisen Gottesmännern gehört habe. Ich denke, es ist wahr. Am Anfang trägt der Hirte sein Lämmlein auf den Schultern. Aber irgendwann muss das Lämmlein laufen lernen und in eine Herde mitgehen und dem guten Hirten folgen. Und dann kommen auch so manche Herausforderungen. Ja. Dann werden wir auch erkennen, es ist ein Kampf. In unserem Weg mit Gott, und zwar als Einzelner oder als Gemeinde, müssen wir uns ausrichten. Wir müssen uns entscheiden und eine Entscheidung treffen, und zwar immer wieder treffen. Ich folge meinem Herrn Jesus. Wir folgen unserem Herrn. Und zwar ganz gleich, was passiert. Ganz gleich. Ob es auf- oder abwärts geht. Ob wir die Wege Gottes verstehen oder nicht. Ob Weggang, Krankheit oder auch Tod uns trifft. Oder ob wir Gottes Segen erleben durch Mehrung, Heilung und offene Türen. Es ist völlig gleich. Wir folgen unserem Herrn Jesus nach. Dem Herrn, der unser Ein und Alles ist. Der sich für uns in den Tod gegeben hat, um uns eine herrliche Zukunft bei Gott zu erkämpfen. Der Himmel darf uns gehören, weil unser Herr für uns stellvertretend die Höllenstrafe erduldet hat. Er, unser Herr, der seinen Jünger einmal in seinem Reich an seinen Tisch einlädt. Er, der hält uns auch zusammen. Er wird auch uns führen, und zwar jeden Einzelnen persönlich, aber auch seine Gemeinde hier in Grassau. Ihm, der versprochen hat, jeden Tag bei uns zu sein, der auch heute im Gottesdienst unsichtbar unter uns ist, ihm wollen wir folgen. Ihm wollen wir gehören. Ihn wollen wir lieben. Und ihn wollen wir einmal im Himmel sehen, ganz gleich, ob wir seine Wege verstehen oder nicht. Und wenn wir ein großes Warum über unser Leben stellen, weil wir so vieles nicht kapieren, dann antworten wir mit einem Dennoch. Dennoch bleibe ich stets bei dir, Herr Jesus. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn es dein Entschluss ist, dann antworte darauf mit Amen.